Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind beim Grundkurs des Glaubens. Ein Grüß Gott geht auch an Sie, die Sie bei Radio Maria in Südtirol eingeschaltet haben. Mein Name ist Veronika Ruf. Wir setzen heute unsere Sendereihe mit Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbroich fort. Wie das gleichnamige Buch lautet der Titel der Sendereihe: Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Heute der 13. Teil. Das ist vielleicht ein etwas provozierender Titel. Es geht um katholische Glaubenswahrheiten, die nicht immer und überall verstanden werden. Heute konkret beschäftigen wir uns mit Marienverehrung. Maria, die Mutter Jesu, hat in der katholischen Kirche einen ganz eigenen Stellenwert. Weil sie Jesus, den Sohn Gottes, geboren hat, ist sie die Mutter Gottes und wird als solche verehrt. Immer mal wieder kann man jedoch den Vorwurf hören, dass die Katholiken Maria anbeten würden. Und dieser Vorwurf kommt nicht nur von anderen Konfessionen, wo Maria keine solche Rolle spielt. Auch innerhalb der Kirche sind manche Theologen sehr darauf bedacht, dass Maria nicht zu viel Ehre erwiesen wird. Es soll sichergestellt sein, dass sie nicht auf die gleiche Ebene oder gar an die Stelle der heiligsten Dreifaltigkeit rückt. Unser Referent, Pfarrer Ulrich Filler, will heute wieder im Gespräch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herausarbeiten, wie das denn ist mit echter Marienverehrung. Aber jetzt darf ich erstmal unseren Referenten begrüßen, Herr Pfarrer Ulrich Filler. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, schön. Danke, dass Sie wieder Zeit für uns nehmen heute. Um gleich die brisante Frage bezüglich der Marienverehrung vorwegzunehmen, die ich schon angedeutet habe: Beten Katholiken denn wirklich Maria an oder wie steht's damit?
Ja, das ist eigentlich eine Frage, die nur von jemandem stammen kann, der selbst der Marienverehrung ganz fern steht. Denn jeder, der als katholischer Christ mit der Marienverehrung aufwächst, weiß ganz genau, dass es zwei Dinge gibt, die wir nicht verwechseln. Die Anbetung, die allein Gott zukommt, dem dreifaltigen Gott, den wir anbeten, und die Verehrung. Wir dürfen Maria und auch die Heiligen nicht anbeten, wir dürfen sie aber verehren, sie um ihre Hilfe und um ihre Fürsprache bitten. Und das ist eigentlich ein ganz bedeutsamer Unterschied, der aber nicht aus der Praxis heraus zum Problem wird, sondern eher von außen als Problem herangetragen wird. Sie haben eben unsere Hörer eingeladen zu erzählen, wie die Verehrung der Gottesmutter den eigenen Glauben geprägt hat. Das will ich auch gerne tun, um das zu illustrieren, was ich gerade gesagt habe. Ich bin als Jugendlicher dreimal in Lucht gewesen. Da gab es immer eine große Jugendwallfahrt und es trafen sich in Lourdes Jugendliche aus aller Herren Länder. Und ich glaube, im ersten Mal war ich so 16 Jahre alt. Das war ein ganz unglaublich beeindruckendes Erlebnis und ist sicher auch ein Bestandteil meiner Berufungsgeschichte, dass hier einfach so viele Menschen mit verschiedenen Sprachen und Kulturen sich doch in dem einen gemeinsamen Gebet vereint haben und dass gerade ein solcher Ort der ausgesprochenen Marienverehrung, wo es ja auch manche kitschigen Situationen gibt, wo ein ganz großer Rummel um den heiligen Bezirk herum herrscht, wo Plastik-Muttergottesfiguren verkauft werden und alles Mögliche, wo man also auch sicher sagen kann, hier ist ein Rummel, der dem Glauben eher abträglich ist, dass aber dennoch an diesem Ort, wo jeden Tag die Lichterprozession stattfindet und wo die Mutter Gottes verehrt wird, dass es aber doch zugleich ein Ort ist, wo man nicht erleben konnte, dass der Glaube an Gott oder die persönliche Christusbeziehung in den Hintergrund getreten ist, sondern das Gegenteil ist geschehen. Überall dort, wo man die Mutter Gottes verehrt, wo man sie um ihre Hilfe bittet, wo man mit seinen Anliegen zu ihr kommt, überall dort wird auch der Glaube an Gott gestärkt. Und überall dort wird die persönliche Beziehung zu Jesus Christus lebendiger und vertieft. Es gibt ja das Phänomen, das manche als das eigentliche Wunder von Lourdes bezeichnen, dass dort viele, viele Pilger zum Beichtsakrament finden, was sie vielleicht vorher schon lange Zeit gar nicht mehr beachtet haben. An dem großen Eingangstor der Basilika in Lourdes steht das Leitwort durch Maria zu Christus. Und das ist eigentlich das Wort, das genau das Wesen und den Sinn der katholischen Marienfrömmigkeit und Marienverehrung beschreibt, dass wir durch die Verehrung der Gottesmutter, dadurch, dass wir bei ihr unsere Zuflucht suchen, dass wir ein ganz inniges kindliches Verhältnis zu ihr haben dürfen, dass dadurch auch unsere Beziehung zu Jesus Christus eine ganz große und neue Qualität und Tiefe bekommt. Und dass jeder, der sich an die Hand der Mutter begibt, immer zu ihrem Sohn findet. Denn das ist ja, was Maria tut, was sie schon im Neuen Testament tut, bei der Hochzeit zu Kana, wird es zum ersten Mal berichtet, auf ihre Fürsprache hin wirkt Jesus das erste Wunder und verwandelt das Wasser in Wein. Auf ihre Fürsprache hin hilft er den Menschen, die in Not sind, die seine Hilfe brauchen. Und das ist das Wesen der Gottesmutter, das tut sie immer. Und jeder kann diese Erfahrung machen, dass Maria wirklich hilft und dass, wenn man sie verehrt und wenn man sie, wenn man zu ihr betet und wenn man sich von ihr führen lässt, dass dann Jesus nicht in den Hintergrund gedrängt wird, sondern im Gegenteil ganz zentral in den Mittelpunkt gestellt wird. Und ich glaube, das ist eigentlich die Erfahrung, die alle teilen können, die wirklich sich auf diesem Weg der katholischen Marienfrömmigkeit einmal begeben haben. Das sieht man übrigens auch an dem marianischen Gebet schlechthin, dem Rosenkranz. Denn wer den Rosenkranz betet, der betet ja mit den Worten des Evangeliums. Es sind die Worte, die der Engel sagt: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit bei den Frauen. Und gebenedeit ist du des Leibes Jesus, ist das, was Elisabeth zu Maria sagt, als die beiden schwangeren Frauen sich begegnen. Und das sind ja die Worte der Heiligen Schrift selbst, die uns hinführen sollen zur Betrachtung des Lebens Jesu. Deshalb kann man den Rosenkranz zu Recht ja als eine Kurzfassung des ganzen Evangeliums bezeichnen. Johannes Paul II. Hat das einmal sehr schön ausgedrückt, als er sagte: Tatsächlich ist es so, dass wenn Jesus der einzige Mittler, der Weg unseres Gebetes ist, Maria, die ganz durchlässig für ihn war, uns den Weg zeigt. Und das geschieht, wenn wir den Rosenkranz beten, in den einzelnen Geheimnissen, die verschiedenen Stationen des Lebens Jesu betrachten. Wer das ernsthaft tut, der wird nicht durch irgendein unbiblisches Gebet, durch irgendeine Frömmigkeitsübung, die nicht zum Kern des Glaubens gehört, weggeführt vom Eigentlichen, sondern der bewegt sich ganz im Zentrum des christlichen Glaubens und er wird hingeführt, das Leben des Herrn zu betrachten.
Darf ich hier mal eine Frage noch einwerfen, die sich vielleicht den Hörern stellt? Können wir nicht direkt zu Jesus gehen? Das ist ja auch ein Einwand. Wieso müssen wir sozusagen den Umweg machen über Maria? Das ist doch eine ganz provozierende Frage. Ist es tatsächlich dann ein Umweg oder wie ist das?
Wir tun ja beides. Das heißt ja nicht so, dass wir keinen direkten Weg des Gebetes finden, sondern es gibt ja die ganz verschiedene Arten zu beten. Es gibt das Gebet, das wir an Jesus direkt richten. Es gibt das Gebet, das wir an den Vater richten. Es gibt die Gebete zum Heiligen Geist. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass wir das nachahmen, was die Menschen uns im Evangelium vormachen. Und das ist es ja eben, dass das Neue Testament uns zeigt, dass Maria eine ganz besondere Rolle im Heilswerk Gottes spielt. Dass sie diejenige ist, die Ja sagt, sodass Gott überhaupt Mensch werden kann. Sie ist die Fürsprecherin bei der Hochzeit zu Kana. Sie ist diejenige, die eigentlich ihren Sohn während seines ganzen öffentlichen Wirkens begleitet hat und die unter dem Kreuz steht und Jesus selbst in seinem Vermächtnis macht sie zur Mutter aller Menschen vom Kreuz herab. Und nach der Himmelfahrt des Herrn ist Maria dabei, als die Jünger um das Kommen des Heiligen Geistes beten. Und so wird das Neue Testament selbst uns zeigen, dass Maria hier diejenige ist, die besonders eng mit ihrem Sohn verbunden ist und die wir deshalb auch anrufen dürfen. Es ist ja niemand gezwungen, das zu tun, sondern es ist eine Möglichkeit, die sich ergibt. Es ist eben nicht so, dass wir auf eine einzige Frömmigkeitsform beschränkt sind, sondern wir haben die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Frömmigkeitsformen zu pflegen. Und das ist eigentlich das Wesen des Katholischen, dass er nicht sagt, es ist immer nur eine Sache erlaubt, sondern es sind immer ganz viele verschiedene Möglichkeiten da, wie wir uns diesem Gott nähern können. Und ein hervorragender, herausragender Weg ist der Weg der Marienverehrung. Ja. Das ist der Weg, den Gott uns selbst gezeigt hat. Und deshalb dürfen wir diesen Weg auch beschreiten.
Mhm. Dankeschön. Pfarrer Filler, nun stellt sich mir aber auch die Frage, wird Maria dann nicht dann zu generell wichtig genommen in der katholischen Kirche, dass ihr ein also zu großer Stellenwert eingeräumt wird?
Man kann Maria, glaube ich, gar nicht wichtig genug nehmen und ihr nicht einen Platz einräumen. Den besten Platz muss man ihr einräumen. Das ist ja das, was die Kirche auch glaubt, was wir im Glaubensbekenntnis immer wieder bekennen, dass eben Maria diejenige ist, die ja von Gott in ganz unserer Weise auserwählt worden ist, die vom ersten Augenblick ihres Daseins an von diesem Schatten der Sünde bewahrt blieb, die am Ende ihres Lebens aufgenommen wurde in den Himmel und dort zur Königin des Himmels gekrönt wurde. Das ist ja das, was Gott selbst an Maria tut, an diesem Menschen tut und uns so zeigt, wie Gott den Menschen eigentlich gedacht und gewollt hat und uns darauf hinweist, was auch unser Geschick sein soll am Ende einmal. Es ist ja Gott selbst, der dieses Große an Maria tut und deshalb dürfen wir sie auch verehren und deshalb dürfen wir ihr auch einen ganz gebührenden und ganz wichtigen Platz einräumen. Deshalb ist sie auch immer abgebildet unter dem Kreuz. Deshalb dürfen wir sie anrufen und brauchen keine Sorge zu haben, dass wir hier der Ehre Gottes zu wenig Platz geben oder uns ähnliche Gedanken machen. Diese Gedanken stehen nur aus einem falschen Verständnis heraus. Wir müssen sehen, dass es der Gott selbst ist, der das tut.
Ja, danke. Wir haben eine erste Hörerin auf Sendung, Frau Hein. Darf ich Sie begrüßen? Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Freut mich, Ihren Namen.
Ja, Pfarrer Filler, ja.
Pfarrer Filler, grüß Gott. Ja, ich möchte dazu sagen, dass ich schon oft genug in ganz, ganz schwierigen Lebenssituationen Maria als meine Fürsprecherin und als meine Helferin gesehen und gespürt habe. Zurzeit durchlebe ich auch wieder eine ganz schwierige Lebenssituation mit ganz vielen Schmerzen. Und ich war gestern noch in dem Marienwallfahrtsort Telgte bei Münster. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist.
Ja.
Und da habe ich auch wieder gespürt, was für eine Hilfe, was für eine Nähe ich da bekomme. Und ich habe aber nur eine Frage noch. Und zwar, kennen Sie die wahre Andacht zu Maria von dem heiligen Ludwig Maria von Montfort?
Zumindest im Namen nach, ja.
Im Namen nach, ja.
Das ist ja auch so ein Priester gewesen, der auch verschiedene Frömmigkeitsübungen beschrieben hat, die sich besonders der Verehrung der Mutter Gottes widmen. Das Goldene Buch, glaube ich, ist
ja,
davon.
Genau, das
von
Goldene
ihm, ja.
Buch. Und manches kam mir natürlich unheimlich befremdlich vor und kommt mir befremdlich, weil das so absolut geschrieben ist. Und da habe ich schon anfangs meine großen Schwierigkeiten gehabt, gebe ich Gott oder gebe ich Maria eigentlich mehr die Ehre als Gott? Und da kamen mir so zwiespältige Gedanken. Aber gestern wieder sind sie verflogen. Und ich denke mal, das hat er im 17. Jahrhundert geschrieben, wo ja noch ganz andere und schwierige Lebensverhältnisse auch vorzufinden waren.
Genau, das gibt es ja bei ganz vielen verschiedenen Gebeten und Gebetsübungen, dass wir auch teilweise schon ziemlich alt sind, aber dass sie auch von ganz verschiedenen Menschen und unterschiedlichen Frömmigkeitsformen her stammen. Und ich glaube, dass wir einfach hier eine ganz große Freiheit haben, zu sagen, das ist ein Weg oder das ist eine Übung oder ein Gebet, was mir zusagt, was ich gut beten kann, wo ich mich gut mit wohlfühle. Mhm. Und hier gibt es auch andere Sachen, die mir nicht zusagen, aber wo ich deshalb auch kein schlechtes Gewissen zu haben brauche, wenn ich das dann beiseite lasse. Sondern es gibt eben ganz unterschiedliche Wege und jeder ist ein guter Weg. Und ich kann einfach mir aussuchen, was mir auch und meiner Frömmigkeit und meinem Glauben gerade auch entspricht.
Ja, es hat mich so zu sehr eingeengt. Ich habe das durch eine Freundin, habe ich das. Also da gibt es auch eine Weihe, die man vollziehen kann. Und ja, ich habe eine ganze Zeit immer so unter diesem Druck gestanden, das beten zu müssen. Aber den Druck habe ich mir jetzt selbst genommen, indem ich mir immer sage, Maria hilft auch so. Und wenn ich nur gedanklich oder das Wort Maria halt auch ausspreche.
Genau, das ist eben, Sie merken das selbst. Es ist einfach eine Frömmigkeitsform, die das genau dasselbe wahrscheinlich will und ausdrückt, was sie auch wollen, nämlich sich dem Schutz Mariens unterstellen und sie um ihre Hilfe und Fürsprache bitten und sich von ihr führen lassen. Aber es ist eben die Frage, wenn diese Form mich einengt und wenn ich da ein Missbehagen fühle, soll ich diesen Gefühlen ruhig vertrauen und sagen, dann suche ich mir ein was anderes aus. Ganz klassisch ist ja immer der Weg, die großen Formen der Marienverehrung zu wählen, die die Kirche sowieso empfiehlt. Das Rosenkranzgebet beispielsweise. Das ist ja ein unerschöpflicher Schatz, der niemals zur Neige geht und mit dem man sich immer wieder von Neuem und anders beschäftigen kann.
Ja, danke schön, Frau Hein, für Ihren Beitrag. Wir wollen eine nächste Hörerin noch auf Sendung nehmen, Frau Preisler. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott miteinander. Ich grüße alle, die zuhören. Grüße Sie, Herr Pfarrer, ganz besonders. Und wollte mich kurz einbringen, und zwar mein Weg zum Glauben vor, ja jetzt sind es fast 10 Jahre, ging über die Mutter Gottes, ganz am Anfang nur über sie und über Medjugorje natürlich. Und wie wir heimkommen sind, weiß ich auch heute nur, alle haben uns sowieso für verrückt erklärt. Für uns war das ja die absolute Umkehr, ich sag von 0 auf 1000, die ganze Familie. Und wir haben natürlich am Anfang auch nur Maria. Das war nur irgendwie, ja, die Mutter Gottes war einfach präsent. Und dann habe ich mir schon selber gedacht, mein Gott, ist das vielleicht doch zu marianisch? Und man hört dann doch von den anderen, ja, das ist halt bloß eine Marienverehrung, das ist doch nicht das Richtige. Aber sie hat uns, also mich zumindest in der Familie, in ganz kleinen Schritten in die, also erstmal in die Sonntagsmesse, was wir vorher auch nicht besucht haben, und dann jetzt in diese Alltagsmesse. Und sie will nichts anderes, davon bin ich überzeugt und habe selber erfahren, als uns auf einem ganz sicheren Weg an ihre Hand nehmen und zu Jesus führen. Und das ist auch ihre Aufgabe. Und da kann gar nichts schief gehen. Also wir können gar nicht bei ihr stehen bleiben. Ich habe das so tief erfahren und die letzten Jahre auf viel Rosenkranz gebetet. Immer mal mehr, mal weniger. Man wird immer wieder mal lau. Und ja, will zu der einen Hörerin auch noch sagen, mit der Marienweihe, ich kann sie nur empfehlen. Ich habe die ganzen Jahre immer wieder davon gehört. Habe eine Freundin, die sie zweimal im Jahr macht. und habe jetzt heuer von ihr das Buch bekommen. Sie hat ein Buch, wo alles komplett in einem verfasst ist, sonst braucht man das goldene Buch und noch ein, zwei Bücher dazu. Ist ein bisschen umständlicher. Ich habe das jetzt wirklich heuer, sage ich jetzt mal, durchgezogen auf den 15. August hin. Ich bin gerade so fertig geworden, weil wir noch kurz danach in Urlaub gefahren sind. Dann kamen alle möglichen, also man merkt schon, da kämpft auch noch was dagegen. Immer wieder was Wichtiges, wo man halt nicht Nein sagen konnte. Und das ist dann doch jeden Tag über eine Stunde Gebet. Aber ich war dann am Anfang gleich so in dieses Buch, ich war so vertieft und habe mich jeden Tag eigentlich nach dieser Stunde gesehnt, weil ich gespürt habe, ich erfahre da so viel Wertvolles und Wichtiges, Mutter Gottes einfach mal kennenlernen, was sie eigentlich für uns für eine Berufung hat von Gott aus, wie sie uns eigentlich auch Mutter sein will und soll. Und also das war wirklich jeden Tag in der Früh, habe ich mir das wirklich so richtig, ich habe mich richtig drauf gefreut auf diese Stunde. Das war gar kein Opfer mehr dann. Und ich habe das dann wirklich in Maria Vesperbild, am Sonntag haben wir die Marienweihe gemacht. Das war dann auch ein bisschen umständlich noch, weil wir uns ein bisschen verfehlt haben, die bei uns getroffen haben. Und wir haben das dann noch separat gemacht gekriegt von einem Priester, der hat uns dann zu zweit noch diese Weihe gegeben. Ich habe das Gefühl immer gehabt, es kämpft jemand dagegen. Und habe mir gedacht, das ist umso wichtiger. Und ich darf das sagen, ich kann es jedem empfehlen. Es ist eine ganz besondere Beziehung, die man dadurch zur Mutter Gottes kriegt.
Ja, danke schön, Frau Preisler, für Ihr Zeugnis. Wenn ich das vielleicht nochmal aufgreifen darf, Herr Pfarrer Filler, wie ist das mit Marienerscheinungen? Also zum Beispiel Medjugorje hat jetzt Frau Preisler erwähnt. Das ist ja nicht von der Kirche anerkannt. Es hat auch ein Herr noch angerufen, der jetzt nicht auf Sendung gehen wollte. Der hat gemeint, dass es viele Erscheinungen des 19. und 20. Jahrhunderts auch gibt, die nicht als übernatürlich bewertet wurden. Und ob das nicht auch der Marienlehre etwas geschadet hat. Wie stehen Sie dazu?
Ja, man muss natürlich sehen, dass wir uns hier jetzt in dem Bereich der Privatoffenbarungen bewegen. Die Offenbarung Gottes ist ja eigentlich abgeschlossen mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus und mit den Aposteln, sodass nichts Neues mehr hinzukommen kann zu dem, was Gott den Menschen über sich selbst mitgeteilt hat, also offenbart hat. Und dieser Schatz der Offenbarung wird eben von der Kirche und ihrem Lehramt, das vom Heiligen Geist geführt und geleitet wird, durch die Zeiten getragen und verkündet. Natürlich kann neben diesem ordentlichen Lehramt der Kirche Gott sich auch einzelnen Menschen offenbaren. Das hat er immer wieder getan in der Geschichte. Denken wir an den heiligen Franziskus, denken wir an viele andere Heilige und sei es, um in bestimmten Zeiten einen wichtigen Impuls zu geben oder die Frömmigkeit zu beleben aufgrund von solchen Privatoffenbarungen, wie zum Beispiel das von Leichnamsfest dann entstanden und ähnliches mehr. Und hier gilt einfach der ganz bewährte und katholische Grundsatz, dass man eben bei diesen Fragen immer dem Urteil der Kirche vertrauen muss. Sicher gibt es auch vermeintliche Privatoffenbarungen, wo sich hinterher herausstellt, das ist wahrscheinlich nichts, was vom Himmel kommt und nichts, was den Christen empfohlen werden kann. Im Fall von Medjugorje ist es eben so. Ich glaube ja auch, dass die Erscheinungen auch immer noch andauern, dass eben das Urteil der Kirche über diesen Erscheinungsort noch aussteht und man abwarten muss, was die Kirche eines Tages dazu sagt. Wir sind natürlich angehalten, solche Erscheinungen und solche Erlebnisse und Visionen sehr sorgfältig zu prüfen. Und das tut die Kirche aber auch. Es gibt zum Beispiel ja die schöne Andacht zum barmherzigen Jesus, die von der Schwester Faustina initiiert worden ist, einer polnischen Ordensschwester, die auch sehr viele Visionen und Erscheinungen hatte. Und das war eine ganze Zeit lang auch in der Kirche, von der Kirche untersagt, diese Andacht zu verbreiten, weil man da noch geprüft hat, ob das wirklich alles mit dem katholischen Glauben übereinstimmt. Und mittlerweile hat ja Papst Franziskus II. Damals noch Schwester Faustina heilig gesprochen in Rom und hat also so gesagt, das ist eben eine Andachtsform, die wir vertreten können und die wir auch fördern sollen. sodass man grundsätzlich immer erkennen kann, eine marianische Frömmigkeit, die mich hinführt zur Feier der Heiligen Messe, zur Verehrung der Eucharistie, zum Sakrament der Beichte und zur festen Gemeinschaft mit dem Papst und dem Bischof. Das sind immer die Kennzeichen, die mich darauf hinweisen, dass es sich wirklich um eine ganz katholische Frömmigkeitsform handelt. Im Übrigen dann sage ich immer allen, die zu mir kommen mit entsprechenden Fragen, was ganz wichtig ist, auch bei dem, was man betet, wie viel man betet, welche Gebete man auswählt, ob man fastet, wie viel man fastet. Hier ist eigentlich immer maßgeblich das Urteil des Beichtvaters. Man soll hier einfach bei dem Priester, wo man auch zur Beichte geht, ihn immer fragen, ich habe mir das und das vorgenommen, ist das gut, ist das zu viel, ist das zu wenig, und man soll dann dem Urteil des Beichtvaters vertrauen. Das ist eben auch eines dieser katholischen Kennzeichen, dass wir eben nicht alleine unseren Weg zum Himmel suchen, sondern dass wir eben in der Gemeinschaft der Kirche das tun und dass ich eben jetzt nicht selber für mich festlege, das und das soll mein Weg sein, sondern dass ich eben hier in der Beichte von meinem Beichtvater mir einen Ratschlag geben lasse und das auch tue. Und dann, denke ich, ist man auf einem ganz, ganz guten Weg. Im Übrigen muss man auch dazu sagen, ist kein katholischer Christ verpflichtet, Privatoffenbarungen zu glauben oder diesen Privatoffenbarungen zu folgen und sie für seinen eigenen Glauben fruchtbar zu machen. Ich kann auch gut katholisch sein, ohne nach Lourdes zu fahren oder nach Fatima oder nach Medjugorje oder zu sagen, das bewegt mich jetzt nicht so. Ich kann auch meinen Rosenkranz zu Hause beten und kann auch so ein guter katholischer Christ sein. Das ist also sozusagen ein zusätzliches Angebot, was uns gemacht wird und wo wir dann das für uns selbst als fruchtbar erleben können oder nicht.
Ja, danke schön. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Amann.
Ja, hallo.
Ja, grüß Gott.
Es drängt mich, und zwar heute Morgen kam es in der Lebenshilfe so eine Sendung, und da ging es um diese Engel und um diese Schutzengel. Und ich dachte heute Morgen schon, ich muss da mal anrufen, weil mich drängt es überhaupt nicht, zu dem Schutzengel mit dem zu beten oder um diesen Schutz oder auch mit der Maria. Ich habe eine große Achtung von ihr und das Magnificat finde ich was Wunderschönes. Aber wenn ich bete, dann bete ich meistens zu Jesus. Dann gehe ich gleich dahin, schnurstracks. Und wenn ich in Not bin, dann sage ich, Jesus, hilf. Oder Vater, ich danke dir zum Vater im Himmel. Oder wenn ich so das Gefühl habe, es geht um Weisheit oder um Entscheidungen, dann bitte ich den Heiligen Geist um solche Dinge. Und mich drängt es da irgendwie gar nicht so zur Maria hin, obwohl ich ja auch katholisch bin. Aber manchmal drängt mich das ganz arg um, weil ich denke, vielleicht fehlt mir da was. Aber ich kann mich nur so bemühen. Ich bete immer gleich zu Jesus oder zum Vater oder zum Heiligen Geist oder mit ihnen. Und das wollte ich einfach mal so sagen. Und ich denke, das darf so sein.
Ja, das denke ich auch. Man kann es ja vielleicht so vergleichen, dass man sagen kann, der eine hat eine besondere Verehrung für den heiligen Antonius. Der nächste ist ein großer Verehrer des heiligen Philipp Neri. Der dritte ist ein großer Verehrer der heiligen Barbara. Aber indem ich jetzt sage, das ist ein Heiliger, dem ich mich verbunden fühle, den ich um seine Fürsprache bitte, heißt es ja nicht, dass ich alle anderen Heiligen nicht mag oder dass es eine Konkurrenz geben würde. Sondern es ist einfach so, dass ich eben, so wie wir als Menschen unterschiedlich sind, mit verschiedenen Charakteren, mit verschiedenen Vorlieben, verschiedenen Fähigkeiten, so viele Wege gibt es einfach auch zu Christus. Und für die einen ist es eben ein Weg, der mit den Heiligen verbunden ist. Es ist ein Weg, der mit Maria verbunden ist. Und für andere ist es eben auch so, dass sie sagen, ich bete eben jetzt dann andere Gebete, und das ist aber auch gar nicht schlimm. Das sollte auch kein Grund zur Sorge sein, sondern man muss einfach sagen, ich mache es so wie innerhalb des katholischen Rahmens ich meinen Glauben dann leben kann. Und dann wird sich das von selbst ergeben.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol beim Grundkurs des Glaubens. Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Fragen, Argumente, Standpunkte«. Und daraus nehmen wir heute ein Kapitel, in dem es um Marienverehrung geht. Wir haben wieder eine Hörerin in der Leitung, Frau Burkhardt aus Bielefeld. Ich darf Sie begrüßen.
Ja, grüß Gott. Ich möchte ein Zeugnis geben. Ich bin in einer gut katholischen Familie geboren worden. Meine Mutter war sehr marianisch. Und ich habe als Kind schon den Besuch der Mutter Gottes einmal gehabt. Ich habe mich 1983 vom Kommen der Mutter Gottes geweiht, mich ganz in ihre Obhut gegeben und habe dann 1985 auch ihre Stimme hören dürfen, die so voller Liebe und so voller Güte war, dass ich bis heute, also alles, mein ganzes Tagewerk mit der Mutter Gottes vollbringe und ja, mit Rosenkränzen total zur Verfügung stehen. Und es tut mir furchtbar weh, wenn ich immer höre, die Maria. Also sie ist wirklich unsere liebende Mutter. Und ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, mich von ihr zu lösen oder zu trennen.
Ja, danke schön, Frau Burkhardt. Vielen Dank für dieses Zeugnis. Alles Gute Ihnen nach Bielefeld.
Ja, vielleicht darf ich noch ein Wort dazu beitragen, was die Frau Burkhardt gerade gesagt hat. Es ist ja wunderbar, wenn man solche Erfahrungen, außergewöhnliche Erfahrungen machen darf. Aber ich glaube, dass die meisten Christen solche Erfahrungen nicht machen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Leute dann etwas enttäuscht oder traurig sind, dass sie sagen, ich habe hier so meinen alltäglichen Glauben, mein alltägliches Gebet und ich habe gar keine Vision, ich höre nicht die Stimme der Mutter Gottes, ich bin eigentlich ganz auf mich selbst zurückgeworfen. Ich glaube, das ist ganz normal. Und das ist ja auch die Herausforderung, dass wir unseren Glauben eben vollziehen, in unseren Gebeten, unseren Frömmigkeitsübungen, ohne immer auch mit besonderen Erlebnissen dann belohnt zu werden, sondern dass wir es im Vertrauen tun und im Glauben daran, dass Maria wirklich unsere liebende Mutter ist, dass Christus wirklich uns anschaut mit einem Blick voller Liebe. Und auch wenn wir keine besonderen Erfahrungen machen können, ist es nicht weniger wertvoll, sondern es ist eigentlich das, was die Norm ist und wo jeder sich ganz gleich mit allen anderen auch bemühen soll. Das ist ganz wichtig, das nicht zu vergessen.
Ja, danke. An dieser Stelle möchte ich noch ein Zeugnis weitergeben von einer Hörerin, die vorher angerufen hat, aber nicht auf Sendung gehen wollte. Sie sagte, sie sei als sie jung war, hätte sie viel den Rosenkranz gebetet und dann hätte sie es auch wieder aufgegeben. Und das hat ihr wohl geschadet. Sie ist dann vom Glauben wieder weggekommen. Und die Frage ist ja, wie kann man den Rosenkranz verstehen als Hilfe zur Wahrheit, also die Wahrheit zu erkennen oder bei der Wahrheit zu bleiben?
Ja, der Rosenkranz führt uns zu Christus, der ja von sich selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wir leben aus der Wahrheit und in der Wahrheit, wenn wir uns bemühen, in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus zu leben. Und der Rosenkranz hilft dabei, genau wie viele andere Gebete auch, wie die Psalmen oder das Vaterunser oder die Schriftlesung oder andere feststehende Gebete. So ist auch der Rosenkranz eine besondere Form der Meditation, der Betrachtung, in der ich an der Hand Mariens mich in das Leben des Herrn mit hineinbegebe und so mich seinem Licht und seiner Wahrheit aussetze. Und es ist wahrscheinlich die Erfahrung, dass der Glaube immer auch irgendwie ausgedrückt werden muss. Er kann nicht nur theoretisch bleiben, eine theoretische Überzeugung, die ich habe, sondern er muss sich auch in Formen ausdrücken. Er muss auch sich im Gebet ausdrücken. Er muss auch in einer Haltung, in einer Geste ausgedrückt sein. Und deshalb ist es eben wichtig, auch zu beten und im Gebet zu bleiben. Und auf dieser Weise bleibe ich in Kontakt, in Verbindung mit der Wahrheit selbst, mit Jesus Christus. Und wenn ich mit dem Gebet aufhöre, dann werde ich merken, wie auch davon mein Glaube beeinflusst wird und mein Leben sich auch dann zum Schlechteren hin verändern kann. Das Gegenmittel ist eben, wieder anzufangen mit dem Gebet, den Rosenkranz zur Hand zu nehmen. Der Rosenkranz ist ja ein Gebet für das ganze Leben. Kinder können den Rosenkranz beten, Jugendliche, Erwachsene, alte Menschen. Und das kann er sein, und man wird nicht müde, ihn zu beten, weil er aber auch ein sehr anspruchsvolles Gebet ist. Und deshalb ist es immer wichtig, so, wenn man in die Phasen kommt und man sagt, es ist ja langweilig und das hört ja gar nicht auf und es bringt mir irgendwie nichts, da dann dran zu bleiben und das durchzuhalten, um eben in eine neue Tiefe dieses Gebets vordringen zu können. Ich empfehle immer, dass man dann vielleicht das Maß etwas reduziert, dass man klein anfängt. Das ist ja bei allen Formen des christlichen Gebetes so, dass es besser ist, wenig zu beten, das aber regelmäßig zu beten. Jeden Tag ein kleines Gebet zu sprechen, ist viel besser, als einmal in der Woche 3 Stunden Anbetung zu halten. Es kommt darauf an, dass man etwas regelmäßig tut und diese Regel wird auch mich dann halten und weiterführen. Und wenn man merkt, jetzt kann ich noch was mehr vertragen, dann kann ich noch ein Gesetz draufpacken, solange bis ich hinterher ein gutes Maß gefunden habe. Und hier nochmal der Hinweis, da soll man sich eben auch dann von seinem Beichtvater beraten lassen. Wenn man den Eindruck hat, ich finde mich da gar nicht zurecht und weiß nicht, ob ich zu viel bete oder zu wenig bete, da finde ich da einen guten Ratschlag.
Ja, jetzt haben wir noch einen Anruf aus dem Landkreis Passau. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte einen bekannten Satz, einen Spruch sagen, ich weiß bloß nicht mehr genau von wem. Maria ist der kürzeste Weg zu Jesus. Ich möchte noch einfügen, der kürzeste und sicherste Weg. Denn die Weihe an Maria bedeutet ja vor allem auch, ich stelle mich unter ihren Schutz, damit ich nicht auf Irrwege gerate oder vom Glauben abfalle oder sonst etwas, was mir zum Nachteil reicht. Und wenn wir uns den Satz von Paulus vorstellen, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir, so trifft das für uns alle zu, wenn wir Kontakt überhaupt mit Gott haben. Aber in ganz besonderer Weise natürlich trifft er für Maria zu. Und viele sehen Maria und Jesus so getrennt, das ist furchtbar. Jesus ist in Maria ganz besonders lebendig und es gibt sogar ein eigenes Charisma der vereinten Herzen Jesu und Mariens, wo das besonders eben ja ausgeprägt ist. Und ich möchte dann noch zum Schluss, ja, und dann, was auch vieles falsch sehen, sie sehen die Liebe wie eine Torte, von der man ein Stück für Maria abschneidet und dann bleibt nur noch ein bisschen für Jesus oder zu wenig für Jesus. Das ist natürlich genau das Gegenteil der Fall. Man sagt ja, geteiltes Leid ist doppeltes Leid, also oder so, also das hat mit der Mathematik überhaupt nichts zu tun, aber die sehen das so mathematisch und das ist natürlich sehr traurig. Und zum Schluss noch von Hart Oetting etwas. Da gibt es im Marienwerk die Dioramenschau, also aus der Geschichte Hart Oettings, so wie so Krippenbilder mit Figuren. Und da ist eine dargestellt, wie Hart Oetting gebrannt hat. Und da kommt der Dompropst mit dem Allerheiligsten heraus und gibt den Segen, aber es brennt weiter. Und dann holt er die Marienstatue aus der Gnadenkapelle und gibt den Segen und der Brand hört sofort auf. Und als Kommentar steht darunter, der Herr hat seiner Mutter den Vortritt gelassen. Also, überhaupt die vielen Wunder, die auf die Fürbitte Mariens geschehen, sind ja ein Beweis, dass das Jesus will. Und das, er hat uns ja Maria zur Mutter gegeben. Ja.
Ja, danke schön. Das ist sehr schön, dass Sie uns jetzt angerufen haben und das beigetragen haben. Pfarrer Füller?
Vor allen Dingen ist es ein sehr schönes Bild mit der Tochter. Das gefällt mir ganz ausgezeichnet. Genau, ich nehme in der Marienverehrung nicht einmal etwas weg, sondern im Gegenteil, geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. Es gibt ja auch eben in der Lauretanischen Tanei noch einmal so eine Anrufung, die es vielleicht deutlich machen kann, wenn Maria etwa als Bundeslade Gottes bezeichnet wird. Die Bundeslade war ja im Alten Testament der Ort, wo die Gesetzestafeln aufbewahrt wurden, wo also Gott selbst in seinem Willen gegenwärtig gewesen ist. Und genauso ist Maria die Lade des neuen Bundes, die eben das lebendige Wort Gottes zur Welt bringt und es uns präsentiert und uns überreicht, sodass, wenn ich zu ihr komme, ich zu dem Menschen komme, der mir Christus gebracht hat. Und vielleicht kann ich so verstehen, dass es eben nicht zwei Wege sind, die in entgegengesetzte Richtung führen, der Weg zu Maria und der Weg zu Christus, sondern es ist eigentlich ein und derselbe Weg, denn durch Maria kommt Christus in die Welt und so auch zu mir.
Ja, danke schön. Jetzt hat uns noch Herr Prinz aus Regensburg erreicht. Grüß Gott, Herr Prinz.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Ja, ich möchte mich allen Marienverehrern aus tiefstem Herzen anschließen, aus eigener Erfahrung. Und wir haben erst vor einigen Tagen die Geburt Mariens gefeiert. Und ich glaube, dass wir nichts besser tun können, als dem dreifaltigen Gott zu danken für dieses große Gnadengeschenk, das wir mit dem Verstand nie erfassen können. Einfach, was mir alles gerade erwähnt worden ist, als Fürsprecherin, als Heilige Gottesgebärde, unbefleckte Empfängnis und vieles, vieles, vieles mehr in der Lauretanei. Sie weist ja immer auf Gott, auf ihren Sohn hin, tut was er sagt, in jeder Form, nur auf ihn, sie stellt sich dahinter. Und auch die heiligen Feiern, man kann jetzt mit wenigen Worten nicht alles auf den Punkt bringen, aber danken wir Gott, dass wir Maria haben dürfen. Und dann das Zweite, auch die heiligen, seligen Feiern im Himmel, auch ein Gnadengeschenk. Durch ihre Fürbitte, wo sie am Thron Gottes verändert sind und durch ihr heiliges Leben haben sie eine große Führungsmacht im Himmel, dass sie uns einfach beistehen und unseren Lebensweg ja auch kennen. Und dann möchte ich noch ein Wort sagen zu dieser Hörerin, die von den heiligen Engeln gesprochen hat. Wir haben diesen Monat September her, der ist ja in besonderer Weise den heiligen Engel geweiht. Und vor allem unseren heiligen Erzengel Michael, auch für unser deutsches Vaterland. Und die heiligen Schutzengel, und ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt so viele Engelbücher von Heiligen geschrieben, von Priestern geschrieben, von Erlebnissen, Menschen unserer Tage, unserer Zeit, die so viele eigene Glaubenserfahrungen gemacht haben mit den heiligen Engeln. Und noch ein anderes Wort auch von anderen Menschen, die vom Glauben nicht viel Ahnung haben, die wollen nicht viel interessieren, beim Glauben, die wollen nicht in die Kirche. Da wusste man manchmal, ja, Mensch, da hat man der Schutzengel gehabt. Da hat er mir gehabt, ich habe einen Schutzengel gehabt. Da hört man auch solche Worte, also auch von solchen Leuten. Und ich möchte nur immer darauf hinweisen, wir sollen die Heiligen anflehen, wir sollen sie bitten um ihre Hilfe, um in die Fürsprache. Denn sie schauen ja das Angesicht Gott, sie können uns nicht in die Irre führen, sondern sie sollen uns führen, schützen und leiten auf dem Weg zu Gott in unserem Alltag. Auf den Geboten Gottes führen, einfach Richtung Himmel wird.
Ja, danke schön, Herr Prinz. Danke. Pfarrer Füller, vielleicht wollen Sie auch darauf noch antworten?
Ja, es ist eben so, die Vorstellung zu sagen, ich kann doch alleine zu Jesus kommen, was brauche ich Maria und die Heiligen? Ist eigentlich die Vorstellung, ich kann auch ohne die Kirche auskommen und ohne die Kirche selig werden, das brauche ich alles gar nicht. Dabei ist es doch so, wir sind doch in der großen Gemeinschaft der Kirche verbunden untereinander mit allen Getauften, mit allen, die uns vorausgegangen sind, mit Maria und mit den Heiligen. Wir dürfen uns doch Brüder und Schwestern Jesu nennen, weil Gott uns an Kindesstatt angenommen hat. Wir nennen Gott unseren Vater, wie es Jesus getan hat. Wir sind die Geschwister des Herrn und so sind wir untereinander verbunden, so sind wir mit den Heiligen verbunden, so wird Maria auch zu unserer Mutter Und in dieser großen Familie der Kirche dürfen wir gemeinsam zum Herrn schreiten. Und das ist eigentlich eine ganz beglückende und wunderbare Erfahrung dessen, was katholisch sein bedeutet, dass ich wünsche, dass jeder diese großartige Erfahrung machen kann.
Ja, vielen herzlichen Dank. Danke auch Ihnen, Herr Prinz. Alles Gute nach Regensburg. Ja, Pfarrer Filler, jetzt hätte ich selber noch mal eine Frage. Ich möchte zurückkommen auf den Rosenkranz. Und zwar, ich glaube, es war 2002, als Papst Johannes Paul II. Diese lichtreichen Geheimnisse in den Rosenkranz eingefügt hat, also neue Geheimnisse sozusagen geschrieben hat. Manche waren da vielleicht erstaunt darüber. Ich meine, es ist in zu diesen altehrwürdigen Gesetzen, die es ja schon über Jahrhunderte gibt, jetzt noch mal neue dazuzufügen. Vielleicht sage ich sie kurz, vielleicht wissen es nicht alle Hörerinnen und Hörer. Das ist also der lichtreiche Rosenkranz, Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Dann das zweite, Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Vielleicht können Sie dazu was sagen und auch vielleicht noch zu dieser Frage, kann man denn sich so seine eigenen Gesetze zusammenbauen oder ja zusammensuchen?
Also der Rosenkranz meint ja eigentlich die Gebetsform, dass man 150 Ave Maria betet. Gewöhnlich wird man als Rosenkranz ein Drittel bezeichnet dieses Umfangs. Und dass man jetzt die verschiedenen Gesetze mit Betrachtungen aus dem Leben Jesu verbindet, ist ja eine Frömmigkeitsübung, die sich im Laufe der Zeit in verschiedener Weise entfaltet hat. Es gibt eben diese klassischen Betrachtungsketten des freudenreichen, schmerzhaften, glorreichen Rosenkranzes. Es gibt aber auch im Gotteslob zum Beispiel die sogenannten trostreichen Geheimnisse, die eben auch Christus betrachten, der als König herrscht und wiederkommt in Herrlichkeit und alles vollenden wird, die sich also so auf das Ende der Zeit ausrichten. Es gibt und gab immer auch schon verschiedene andere Möglichkeiten, den Rosenkranz zu beten. Es gibt den Rosenkranz, wo 7 begrüßet seist du Maria gebetet werden, wo man die 7 Schmerzen Mariens betrachten kann. Und Johannes Paul II. Hat eben hier nur noch eine Variante mit eingefügt, um eben diesen Reichtum dieses Gebetes noch einmal zu unterstreichen und uns dahin zu führen, diese alten, es sind ja keine neuen Geheimnisse, es sind ja die alten Ereignisse aus dem Leben Jesu, die wir im Evangelium finden, um hier einfach diesen Schatz des Glaubens uns noch einmal auf eine neue Weise zu präsentieren. Also ist es gar nicht so etwas Ungewöhnliches, wie man meinen könnte, sondern entspricht einfach einer alten Tradition und Praxis, dass man hier einfach auf ganz verschiedene Art und Weise den Rosenkranz beten kann. Es gibt auch Betrachtungsbücher, die mit jedem Gegrüßet seist du Maria einen Satz aus dem Evangelium verbinden. Man kann auch, und das schreibt ja auch der Papst in diesem Schreiben, mit dem er diese Geheimnisse einführt, man kann es auch so beten, dass man etwa das Evangelium betrachtet, die Schriftstelle liest und danach die 10 Ave Maria ohne Einfügung betet. Es ist also ein sehr variables und vielgestaltiges Gebet. Und wir haben eben hier ganz verschiedene Möglichkeiten, uns dieses Gebets zu bedienen.
Ja, jetzt hatten wir noch eine Hörerin, die nicht auf Sendung gehen wollte. Sie fragt, wie denn mit Marienmedaillen und Bildchen umzugehen ist. Also wie verehrt man diese, ohne dass sie als heidnischer Schutz missbraucht werden? Also ich nehme an, im Sinne so von Amuletten oder so.
Ja, hier ist in erster Linie zu nennen die wunderbare Medaille, die ja sehr weite Verbreitung findet und die auf Erscheinung der Mutter Gottes in Paris zurückgeht, in der Rue de Bac. Es gibt eine ganze Anzahl von weiteren Medaillen, die eben Bilder der Mutter Gottes und der Heiligen zeigen. Es gibt Skapuliere, kleine Stoffstückchen, die man auch anlegen und tragen kann, die auch mit der Mutter Gottes und mit verschiedenen Heiligen verbunden sind. Und all das ist keine Magie oder kein heidnischer Aberglaube. All das ist einfach ein Zeichen unseres Glaubens, unseres Vertrauens darauf, dass Gott da ist, dass er uns gegenwärtig ist, dass er uns hilft und dass die Heiligen unsere Fürsprecher sind. Unser Glaube nimmt eben immer auch Gestalt an. Er ist nichts rein Intellektuelles, nichts, was nur im Kopf geschieht. Der Glaube nimmt Gestalt an, wenn ich ein Kreuz an die Wand hänge, wenn ich ein Heiligenbild aufstelle, wenn ich eine Christophorus-Medaille mir ins Auto hinein anbringe, wenn ich die wunderbare Medaille bei mir trage, in der Brieftasche oder an der Kette oder wo auch immer. Wenn ich im Auto fahre, dann denke ich nicht, wunderbar, ich muss nicht aufpassen, ich habe keinen Unfall, ich habe ja die Christophorus-Medaille, das wäre natürlich töricht. Sondern ich sage, ich weiß, wenn ich unterwegs bin, bitte ich eben um den Schutz Gottes und bitte den heiligen Christophorus um seine Fürsprache. Und dass ich diese Medaille dabei habe, ist einfach ein Ausdruck meines Vertrauens und meines Glaubens. Unser Glaube verlangt nach Formen, er will sich ausdrücken und diese Medaillen sind eben für uns eine Hilfe dabei. Und deshalb dürfen wir sie ohne Schwierigkeiten und ohne falsche Ängste und Sorgen auch benutzen.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, das passt jetzt gerade ganz gut dazu. Ein Hörer hat noch die Frage gestellt, er selbst steht fest im Glauben. Er ist auch schon dreimal vor einem tödlichen Unfall bewahrt worden. Er verehrt Maria sehr. Aber was ist mit Menschen, die Maria doch sehr verehren, die wirklich auch im Glauben stehen und trotzdem sterben müssen?
Das gilt ja für uns alle und für jeden Menschen. Wir alle müssen einmal sterben.
Ja, ich nehme an, auch durch einen Unfall oder so. Das war jetzt nicht ganz klar.
Und können uns die Art unseres Todes nicht aussuchen, dürfen aber gewiss sein, dass wenn wir ja jetzt und hier den Glauben leben und die Mutter Gottes verehren, dass wir Grüße Zeit zu Maria sprechen, was ja die Bitte um eine gute Sterbestunde immer enthält, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes, dass eben dann die Stunde unseres Todes auch eine gute sein wird und dass diejenigen, die Maria zu Lebzeiten verehren, ihren Schutz und ihre Hilfe auch in der Todesstunde nicht vermissen brauchen. Auch wenn es vielleicht sich um einen plötzlichen und unversehenen Tod, um einen Unfall oder ähnliches handelt. Hier ist einfach die Vorsehung Gottes wirkt auf Wegen, die wir nicht übersehen, überschauen können, von hier aus und hier müssen wir einfach darauf vertrauen, dass unsere himmlische Mutter die ihren nicht im Stich lässt.
Ja, danke schön, Pfarrer Filler. Das war jetzt ein schönes Schlusswort noch. Vielen Dank, dass wir Sie im Gespräch mit auf Sendung haben durften. Zum Nachhören der Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, entweder bei unserem CD-Dienst anrufen. Er schickt Ihnen gerne eine CD der Sendung zu. Die Telefonnummer ist 0700 75 25 75 20. 0700 75 25 75 20. Oder Sie können sich die Sendung auch als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Herzlichen Dank für die zahlreichen Anrufe. Zum Schluss bitte ich Sie, Pfarrer Filler, dass Sie uns den priesterlichen Segen geben.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Alles Gute, Pfarrer Filler, bis zur nächsten Sendung.
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Segen und weiter viel Freude mit unserem Programm wünscht Ihnen Veronika Ruf aus Würzburg.